time out.
Ladies and gentlemen, the original.
Hallo und herzlich willkommen zum All Ball Podcast. Willkommen zurück an alle, die uns regelmäßig zuhören. Und für alle, die neu sind, stellen wir uns wie immer kurz vor. Das ist der Phil.
Hallihallo.
Und ich bin der Rob und im All-Ball-Podcast sprechen wir immer über Basketball und Basketballkultur mit besonderem Fokus auf die 90er. Diese Episode möchte ich gern starten, indem ich ein fettes Danke ausspreche an alle unsere Hörer und Zuschauer, weil ich habe mir mal unsere Statistiken angeschaut und viele Social-Media-Kanäle auf allen möglichen Plattformen haben ja das Problem, dass ihnen vielleicht viele Leute die Videos anschauen, aber die folgen ihnen nicht. Na, dann hast du halt sowas wie, bitte abonniert uns. Ich weiß, ihr schaut unsere Videos, abonniert uns auch, aber das Problem haben wir nicht, weil tatsächlich über 90% unserer Zuhörer auch Follower sind. Das deutet auf eine sehr loyale Community hin und dafür erstmal echt ein fettes Danke. Mit Sicherheit gibt's echt viele Leute, die uns schon seit geraumer Zeit folgen, beziehungsweise uns anhören. Und ja, an dieser Stelle tatsächlich mal danke dafür, dass ihr uns die Treue gehalten habt, weil wir waren ja auch für eine Weile weg vom Fenster und ja, dass ihr immer noch da seid, das ist auf jeden Fall, also ist ein tolles Gefühl, muss ich sagen.
Ja, ja klar, ja. Das bedeutet viel, weil im Endeffekt, wie du sagst, wir waren lang weg, sehr lang für einen Podcast, da war die Regelmäßigkeit war futsch und ja. Jetzt sind wir wieder wöchentlich am Start und wie du sagst, wir haben einen Großteil unserer Abonnenten auf Apple und Spotify behalten. Vielleicht kommen auch noch mal ein paar mehr immer mal dazu, aber ja. Das ist auf jeden Fall ein sehr gutes Gefühl.
Ja, und ja, weil ihr so treu seid und uns immer zuhört, wollen wir natürlich auch keine Episode skippen. Und deswegen haben wir, also der Phil und ich, uns echt vorgenommen, jede Woche aufzunehmen, auch vielleicht in Wochen, wo weniger los ist, wie zum Beispiel diese Woche. Also es gab weniger Trades und wenige Free Agent Moves. Einige Spiele haben verlängert, aber dazu kommen wir dann später noch. Aber worauf wir in dieser Folge mal eingehen wollten und praktisch diese ruhige Phase, um ein bisschen zu nutzen, ist euch ein bisschen zu erzählen, was wir für Spielerbegegnungen gehabt haben mit NBA-Spielern. Weil, ja, ich weiß nicht, darüber, wenn die jetzt nicht Gast bei uns waren im Podcast, dann kriegen das wahrscheinlich nicht so viele Leute mit, wen wir da mit der Zeit gehabt haben. Und ich habe mir gedacht, wir machen mal so ein kleines Best-of und erzählen so ein bisschen, wie sowas kommt und so weiter. Ich will jetzt aber auch nicht schon wieder mit meinen 4 Interviews von Kobe Bryant anfangen. Dafür gibt's eine separate Folge. Dafür gibt's eine separate Folge. Die Folge Nummer 81 ist eine Special-Folge, die wir nur Kobe Bryant gewidmet haben. Und da erzähle ich dann im Detail, was, wann, wo und so weiter. Alles, was mit ihm zu tun hat. Aber ja, jetzt zu unseren besten Interviewpartnern. Ich muss gleich dazu sagen, die Umstände sind nicht immer ideal, um so ein Interview zu führen und dass es gut wird, weil meist bist du natürlich einer von vielen, die ein Interview bekommen und hast dementsprechend dann so einen Slot zugeteilt. Und wenn du Pech hast, dann hat derjenige, den du interviewen sollst, schon, weiß ich, 5, 6, 7, 10 Interviews gehabt und dementsprechend ist dann seine Laune und Motivation. Muss sagen, dass wir insgesamt gesehen vielleicht doch recht viel Glück gehabt haben. Also wir hatten jetzt nie so einen riesigen Ausreißer von irgendjemandem, der so gar keinen Bock hatte. Aber die Qualität schwankt halt manchmal und ist dementsprechend gehst du mit entweder großen Hoffnungen rein oder erwartest dir nicht so viel und dann gibt's halt manche Überraschungen. Und wenn du halt einer von vielen bist, die Interviews machen und vielleicht die Nummer 10 bist, dann kommt's halt drauf an, dass du Fragen stellst, die sich dann unterscheiden von, weiß nicht, Magenta TV und Sportbild und so. Das heißt, nicht immer irgendwelche trockenen, furztrockenen Fragen, die jeder Sportheini fragt, sondern, weiß nicht, mal ein bisschen was Persönliches, ohne zu persönlich zu werden natürlich, aber irgendwie was, weiß nicht, was dem Spieler Spaß macht. Ne? Und das war eigentlich immer so der Schlüssel, irgendwie ein gutes Interview zu führen.
Safe. Also wenn du diesen einen Punkt erwischt,
ja.
Dann ist ja meistens der Moment da, wo es anfängt, interessant zu werden.
Richtig.
Wo
ja.
Der Spieler aus sich rausgeht und wo er eben, wie du sagst, nicht, also genauso wie es eine Standardfrage für ihn ist, kommt dann halt auch eine Standardantwort, weil er das halt 100 Mal am Tag dann gefragt wird Und wenn du die x-te Person bist, die irgendwas zu den Playoffs fragt, weil sie da ausgeschieden sind oder keine Ahnung, dann wird immer das Gleiche kommen. Ja. Aber wenn du halt irgendwie, also persönlich, wie du sagst, nicht so Privatleben oder privatsphäremäßig, aber wenn du da irgendwie in die richtige Nische reintriffst, dann ja, sind manche wie ein offenes Buch, ne?
Ja, tatsächlich, ja. Also der Schlüssel ist halt, dass du dich mit dem normal unterhalten kannst und dass der merkt, hey, derjenige, mit dem ich gegenüber sitze, mit dem kann ich mich normal unterhalten. Und der versucht nicht irgendwie eine Top-Schlagzeile aus mir rauszuholen, die mich dann hinterher in Probleme bringt, sondern irgendwie, keine Ahnung, das ist ein cooler Dude, das ist auch ein Baller, der versteht auf jeden Fall. Und das ist nicht so ein, ich sag jetzt mal, Anzug-Heini, der irgendwie, keine Ahnung, vielleicht 5-mal in seinem Leben Basketball geschaut hat. Und tatsächlich gibt es solche Leute.
Ja, 100%, klar.
Die solche Interviews führen und man sieht es immer wieder. Und wir haben halt immer versucht, tatsächlich über die authentische Schiene zu kommen und zu sagen, hey, hast du Bock, dich mit uns zu unterhalten? Ne? Also es war nie so ein, lass uns bitte ein Interview führen, sondern hast du Bock auf ein Gespräch? Yes. Und deshalb hier meine Starting Five für die besten Interviewpartner, die wir gehabt haben. Also manche habe ich ohne dich führen müssen, Interviews. Also zum Beispiel Kobe Bryant ist zum Beispiel einer. Ne? Ohne, dass ich jetzt ins Detail gehe. Wie gesagt, das gibt's in Folge 81. Aber das war auf jeden Fall, wie gesagt, ich habe ihn mehrmals interviewt und das waren immer wirklich gute Interviews, weil ich es irgendwie von vornherein geschafft habe, ihn auf diese lockere Schiene zu bekommen. Und das hat was damit zu tun, dass ich ihn sehr jung erwischt habe. Er war gerade mal 19, als ich ihn das erste Mal interviewt habe. Und ich war, weiß nicht, 23 oder so, also auch recht jung. Und er war mein erstes Interview. Und ich glaube, das hat uns beiden irgendwie gut getan, dass wir beide nicht so wirklich Routine darin hatten. Und deswegen war das ganz cool. Nick Young ist der Nächste, den ich in meiner Top 5 hatte. Nick Young war in München privat und ich wurde von meinem, ich habe damals noch jemanden gehabt, der bei Adidas gearbeitet hat und der hat mir einfach Bescheid gesagt, dass Nick Young in der Stadt ist. Das war aber kein offizieller Termin, wo Presseleute da waren oder so, sondern Nick Young war da, weil er sich Lederhosen gekauft. Ich weiß aber nicht mehr, warum er in München war, aber auf jeden Fall war er beim Hirmer und das ist so ein Herrenausstatter in München und da wurde mir praktisch dieser Tipp gegeben von meinem Kollegen, hey, Nick Young ist dann und dann im Hirmer. Wenn du Bock hast, kann ich dir, weiß ich, 10, 15 Minuten mit dem klar machen. Und dann war das tatsächlich auch so. Und dann war das so ein spezieller Umkleideraum, wo er mehr oder weniger alleine war und sich so die Lederhosen angeschaut hat. Also es war fernab von, wo die normalen Leute rumliefen. Das war so eine Hintertür. Und da habe ich ihn dann interviewt. Und das war ziemlich cool, weil er komplett gechillt war. Und er hat augenscheinlich noch mit niemandem anderen an dem Tag gesprochen. Also ich war der erste Interviewpartner mit ihm und da hat er einfach gelabert und war einfach mega cool drauf.
Ja.
Das nächste Interview war Donovan Mitchell. Muss ich sagen, da warst du dabei.
Yes.
Das war anlässlich des Shut Up in Place in Berlin. Ja. Also dem Basketballturnier, dem Streetballturnier, was Kicks eine ganze Zeit lang hatte. Und da war Donovan Mitchell praktisch unser Ehrengast, der über Adidas kam, da saß ich mit dem auf der Couch, war ein ziemlich langes Interview, also es war fast 20 Minuten und 20 Minuten ist eine Ewigkeit.
Ja.
Also du weißt es auch, das kannst du bestätigen, wenn jemand sagt, hey, du hast ein 10 Minuten Interview, dann bist du schon glücklich und sagst dir, wow, okay, was mache ich in den 10 Minuten? 20 Minuten,
klar.
20 Minuten, da gehen dir fast die Fragen aus, ne? Da bist du viel auf den Spieler. Also bist du viel von dem abhängig, dass der dir mehr als, weiß nicht, 3-4 Worte in der Antwort gibt. Ja. Und das war tatsächlich auch der Fall. Und deswegen war das ein sehr, sehr gutes Interview, an das ich mich gerne zurückerinnere. Und das nächste, woran ich mich sehr gerne zurückerinnere, war das mit Josh Hart. Da warst du auch mit dabei.
Ja, stimmt.
Das war auch mehr oder weniger gefreestyled. Der war nämlich anlässlich einer, war das eine Spielemesse?
Das war die Gamescom.
Die Gamescom, genau, ja. Genau. Josh Hart ist ja ein Zocker, ein Gamer und er war anlässlich dieser Messe, war er privat da. Und wir haben ihn praktisch, ja, auch so in so einem Raum einfach fragen können, so 10 Minuten. Und war auch ein sehr, sag mal, untypisches Interview, weil er auch viel einfach von Sachen erzählt hat, die ich ihn gar nicht gefragt habe. Also ich meine, wie sind wir auf diese squeaky Shoes gekommen? Also das war einfach, das war nicht mal meine Frage, sondern er hat einfach erzählt, dass er unbedingt Schuhe braucht, die
ich glaube, es ging mehr so in die, ja genau, aber es ging mehr so in die, ob er irgendwelche Marotten oder sowas hat und so. Und dann hat er überlegt und hat gemeint, ja, das eigentlich nicht, aber er braucht unbedingt Schuhe, die quietschen, weil sonst spielt er schlechter. Beziehungsweise hat er das Gefühl, dass er schlechter spielt, weil nur mit quietschenden Schuhen fühlt er sich 100% auf den Punkt und dynamisch und fit und schnell. Und ja, und als er das gesagt hat, also muss ich sagen, habe ich komplett verstanden, was er meint irgendwie. Mhm. Also auch wenn es im ersten Moment ein bisschen absurd klang, aber es macht irgendwie Sinn. Und deswegen, das ist mir auch, also das ist wahrscheinlich, war so mit der, mit die Aussage, die wir auch gemeinsam bei Interviews bekommen haben, die mir bei mir am meisten hängen geblieben ist. Ja. Weil ja, also die ist einfach so, das habe ich vorher so noch nie gehört und ich habe mir auch wirklich selbst noch nie Gedanken drüber gemacht, aber aus einer Basketballperspektive kommend ist es irgendwie absolut sinnvoll. Ja. Also oder fühlt sich absolut sinnvoll an.
Ja. Genau, und das letzte in meiner Starting Five ist das Interview, was ich mit Gordon Herbert hatte, wo ich mir auch im Vorhinein schon viele Gedanken gemacht habe, wie das wohl wird. Weil wenn du einen Coach hast, ist das nun mal was anderes, als wenn du einen Spieler hast. Ne, Coaches können irgendwie zugeknöpfter sein, die können sehr schnell in Phrasen verfallen, weil die natürlich praktisch nach jedem Spiel irgendwie einen Kommentar abgeben müssen. Ja. Und ich habe es dann doch geschafft, ihn dann so ein bisschen aus der Reserve zu locken, weil ich ihn zu sein persönlichen Olympia-Erlebnissen gefragt habe, weil in meinen Recherchen ich entdeckt habe, dass er selber bei Olympia gespielt hat. Das war nämlich kurz vor dem Olympiaturnier letztes Jahr. Ja. Und da ist mir dann aufgefallen, dass er selber Olympia gespielt hat und dass er praktisch gegen Michael Jordan gespielt hat, weil er für Team Kanada in der Gruppenphase gegen Team USA gespielt hat und 1984 war Michael Jordan praktisch bei den Olympischen Spielen. Und dachte ich mir,
das war die erste Goldmedaille.
Ja, genau. Und dann dachte ich mir, Alter, wenn die in der Gruppenphase Team USA gegen Team Kanada gespielt hat, dann hat er gegen Michael Jordan gespielt. Und ja, dann habe ich ihn dazu gefragt und da hat er dann praktisch, war er so in Erinnerung und hat sich dann daran erinnert, wie das war für ihn, ne? Und was man dann schon erkennen konnte und hat dann auch erzählt, dass Michael Jordan über ihn gedankt hat und war ziemlich lustig.
Dann hast du ja genau ins Mark getroffen.
Yes, das war tatsächlich ein Volltreffer. Ja, ja. Das war cool. So, und dann most surprising, also die größte Überraschung, da warst du mit dabei. Und zwar in Treviso wurde uns praktisch zwischen Tür und Angel angeboten, hey, wollt ihr euch mit einem Coach unterhalten? Coach Dave Jaeger.
Jawohl.
Jürger geschrieben, aber Jaeger ausgesprochen. Und wir dachten, ja klar, nehmen wir mit. Also wenn der schon da ist und so, das war nicht eingeplant von vornherein. Und wir dachten, okay, wir setzen uns einfach mit ihm auf die Couch und labern ein bisschen. Und das war tatsächlich auch eines unserer besten Interviews, die wir gehabt haben, weil der Typ so locker und gechillt war. Für einen NBA-Coach, ne? Der war zweimal Headcoach. Zu der Zeit war er Assistant-Coach bei Philadelphia, ist jetzt momentan Assistant bei Milwaukee. Aber zu dem Zeitpunkt, das war so ein gechillter Typ, mit dem hätte ich mich stundenlang über Basketball unterhalten können.
Ja, ja, und er war halt einfach so normal. Und also, und das, also, wie du sagst, er war Headcoach. Das heißt, also ganz blöd gesagt, er ist Millionär. Mhm. So. Und er hatte gar nicht den Vibe, so, ey, ich bin krass, ich war Head Coach, ich bin seit mein Leben ist Basketball und Basketball hat mich reich gemacht und ich bin wichtig, weil Coaches haben ja oft auch so eine Attitude, die so in diese Richtung gehen, dass sie quasi die Weisheit mit dem Löffel gefressen haben, auf Deutsch gesagt, und halt ein bisschen, ja, so auf so einem hohen Ross daherkommen, und das war halt bei ihm gar nicht der Fall. Also er war auch
der hat den Eindruck gemacht, als wäre er im Urlaub in Italien.
Genau, also wäre jetzt so für ihn sein Sommerurlaub, ja, coach halt ein bisschen da mit und erzähl irgendwelchen Talenten, wie der Hase läuft und gib ein bisschen Wissen weiter und ja, abends gehen wir immer schön was essen und dann haben wir eine gute Zeit in Italien, passt. Und genau das hat er auch ja außerhalb unseres Interviews irgendwie transportiert. Er war ja dann immer super offen, hat uns überall gegrüßt.
Ja, und what up, boys?
Ja, oh, the Jägermeisters und so. Und war super gechillter Typ. Also muss ich auch sagen, ja, hätte man in der Form auch nicht erwartet. Also gebe ich dir vollkommen recht mit Most Surprising, weil, ja, also woher auch, da kommt dieser Typ einfach easy peasy, hockt sich mit uns auf die Couch und legt los.
Ja,
und
ja.
War dann eher so, shit, ich muss wieder zum Camp zurück.
Ja, ja sorry, ich muss wieder zurück.
Ein paar Clinics zu halten, aber ja, jederzeit.
Das war so geil. Also es war richtig nice. Also hätte ich mir echt gewünscht, wir hätten den dann irgendwie am Tag danach noch irgendwie, weiß ich, noch eine 20 Minuten gehabt oder 30 Minuten und einfach mit dem hättest du über alles sprechen können, über Unterschiede zwischen damals und heute und bester, weiß nicht, mit wem er am besten trainieren konnte und so. Also ich glaube, der hätte das alles erzählt, der war so locker drauf.
Ja, voll.
Ja. Gar nicht locker drauf und jetzt kommen wir zu meinem schlechtesten Interviewpartner, war Ray Allen.
Ich bin jetzt gespannt. Oh.
Ray Allen habe ich 1998 gehabt. Da war er noch sehr jung.
Mhm,
also gerade zweites Jahr oder
96 gedraftet.
Genau, zwischen zweitem und dritten Jahr war das. Da habe ich ihn in Barcelona gehabt. Damals war ich noch bei der Basket. Und die haben mir praktisch da war bei Nike, ne? Ja, über Nike. Ja. Da war das Nike Eurocamp in Barcelona. Mhm. Und da war er praktisch der Gast. Und da haben sie mir das organisiert. Hey, möchtest du den interviewen? Und damals war das noch anders. Da hatten die Firmen wie Nike und Adidas, da hatten die noch so richtig Geld locker sitzen. Also die haben die Leute eingeflogen. Also ich wurde eingeflogen. Ne, ja. Praktisch aus Deutschland hier, um den zu interviewen. Hotel bezahlt, Flug bezahlt. Und dann war das so, nicht so wie heute, dass du dann irgendwie in einem Raum sitzt und auf ihn wartest und du hast, weiß nicht, 10, 15 Leute, die vor dir sind, sondern es war so, du kommst dann in die Halle und dann der Typ, der Händler sagt dir dann, okay, Ray steht da hinten, sag mir einfach, er weiß Bescheid, geh einfach zu ihm.
Ja, klar.
Und da bin ich dann halt auch so hingegangen und er hat den Eindruck gemacht, als ob er keinen Bock gehabt hätte. Also, so, ich habe auch keinen anderen Reporter in der Zeit irgendwo gesehen, sondern es war so, ich gehe auf ihn zu und er hat so getan, als wüsste er von nix. So von wegen, wer bist du, was willst du? Und ich musste ihm das dann erstmal erklären, hey, der Nike-Typ hat gesagt, ich kann dich so 10 Minuten sprechen, so Augen verdreht, so, ja, okay, kein Bock. Und dann haben wir uns da praktisch auf die Zuschauertribüne gesetzt, während im Hintergrund Basketball gespielt worden ist und natürlich krasser Lärm von den Bällen und so. Und wir saßen da, ich damals noch mit dem Diktiergerät und habe ihn dann einfach versucht zu interviewen und er hat so halb immer so auf das Spiel geguckt, hat so gar nicht die Frage irgendwie wahrgenommen. Ich musste bestimmt 2-3 Mal meine Fragen wiederholen, weil er gar nicht richtig zugehört hat, sondern einfach auf das Spiel die ganze Zeit geachtet hat. Und dann hat er dann auch nur so Larifari-Antworten gegeben, wo du gewusst hast, okay, der hat augenscheinlich nicht mal Bock, sich irgendwie Gedanken über die Antwort zu machen, sondern antwortet irgendwas. Und das war halt eigentlich so komplett für den Arsch.
Ja, ist ein kompletter Albtraum eigentlich.
Das ist ein kompletter Albtraum.
Weil dann, da hast du halt einfach nichts.
Du hast nichts. Und das Schlimme ist, und ich hatte so null Bock darauf, ich musste mich danach noch bei ihm bedanken dafür, ne? Und
ja,
ich
hatte
so null Bock darauf, mich bei ihm zu bedanken für das, was der mir gerade abgeliefert hat. So keinen Bock gehabt und so augenscheinlich so komplett, ich habe mich so komplett gedisst gefühlt. Ich komme da hin, mir wird gesagt, ich kann den interviewen und dann der disst mich komplett und zeigt mir praktisch, er hat so keinen Bock auf mich, er hat keinen Bock auf die Fragen, er sitzt jetzt nur hier und schaut eigentlich nebenbei das Spiel und das war eigentlich komplett für den Arsch.
Also, ja, und dann am Ende musst du ja, also das kommt ja noch dazu, ich meine, du machst es ja nicht zum Spaß oder du bist ja nicht einfach als Privatperson dahin geflogen, es war ja dein Job, also das heißt, du musst ja aus dem, was du da, diese Schnipsel, die er dir da hinschmeißt, da hast du ja irgendwas daraus machen müssen.
Ja, ja. Das war auch, also ich glaube, es war angepeilt, daraus irgendwie ein Vierseiter zu machen oder so. Es ist dann praktisch ein Einseiter geworden. Praktisch so eine Seite.
Hey, wir waren kurz im
Genau, ein Viertel von der Seite ist das Bild von ihm und dann so mehr oder weniger waren es so 5, 6 Quotes, so die man nicht mal als so Interview mit einem roten Faden irgendwie reinbringen konnte, sondern es war einfach, hat mir einfach so 6 Zitate geliefert, die ich dann einfach da reingehauen habe. Aber das war einfach, das war mies. Also das war dann auch eine Zeit lang was heißt eine Zeit lang? Also das war eigentlich dann für immer, war Ray Allen dann für mich, immer wenn ich den gesehen habe, also im Spiel, habe ich dann immer gegen den gehalten.
Also absolut nachvollziehbar natürlich. Also ich habe ihn aus Fanperspektive habe ich ihn eigentlich immer als sehr sympathisch wahrgenommen und ist auch jetzt mit fortlaufender Karriere, ich meine, das ist ein Faktor, den man nicht unterschätzen darf, ne, dass du den so früh in der Karriere als Interviewpartner hattest.
Ja.
Er ist ja auch immer reflektierter geworden und auch in seinen Aussagen, seinen Instagram-Posts, also er hat, finde ich, einen sehr interessanten Instagram-Account, weil er macht seinen Mund auf, er ist auch sehr politisch. Und er scheißt sich da nichts. Und das fand ich immer gut. Aber natürlich mit so einer Backstory wäre das bei mir höchstwahrscheinlich auch anders. Aber das ist ein, also dieses mit früh in der Karriere, das ist auf jeden Fall ein Punkt, der einen Unterschied macht bei so Interviews. 100%.
Ja. Genau. Und chaotischstes Interview. Mhm. Da warst du mit dabei. Und zwar Bismack Biyombo beim K54.
Oh, das habe ich komplett vergessen. Ja, stimmt. Der war ja als nicht als Stargast, sondern tatsächlich als Spieler.
Ja, genau.
Beim K54, und dementsprechend, was eigentlich ziemlich wild war. Ja.
Dementsprechend, da er nicht als Stargast war, haben die auch nicht den roten Teppich ausgefahren, um ihn zu interviewen, sondern das war neben so einem Trailer-Ding, also neben so einem Wohnwagenteil.
Inmitten der Container. So
neben so einem Container.
Ja.
Und praktisch er 7-Footer, ich 1,74, halt das Mikrofon praktisch so hoch.
Ja.
Und
unter freiem Himmel.
Unter freiem Himmel bei gefühlt 50 Grad im Schatten. Ja. Und
das war wild.
Die Leute laufen rechts und links an uns vorbei, also keine Absperrung oder sonst irgendwas, sondern er steht da einfach als NBA-Spieler.
Ja.
Und ich interview ihn so und versuche halt mehr als einfach nur so 3-4 Fragen zu stellen, sondern tatsächlich ein richtiges Interview zu führen, wo du im besten Fall einfach so eine kontrollierte Umgebung haben möchtest, möglichst viel Ruhe, das sagst du dann halt den Leuten, hey, was braucht ihr, wenn die dich fragen, was brauchst du für ein gutes Interview? Ich brauche einen geschlossenen Raum, ich brauche Ruhe, stell eine Flasche Wasser hin, ich brauche zwei Stühle, die sich gegenüberstehen und so. Das war alles gar nichts. Du stehst da in 50 Grad Hitze und interviewst so einen 7-Footer und aber dafür, dass das so chaotisch war, war es dann doch recht gut, weil er auch viel über seine Charity gesprochen hat, die er in Afrika hatte. Und also das war gut, aber das war so komplett chaotisch und ich dachte, oh Gott, was wird das jetzt hier?
Übel. Ja, da stimmt. Das ist interessant, dass du das bringst. Das war gerade, ist wieder aufgetaucht in meiner Erinnerung. Da habe ich gar nicht mehr dran gedacht, länger jetzt. Aber ja, das war etwas wild, weil das einfach, wie du sagst, es war halt auch ganz anders wie das, was wir auch im Kicks-Kosmos sonst über die Brands hatten, weil das war ja dann immer viel mehr durchorchestriert, von Anfang bis Ende. Okay, die haben ihren Timetable, also wenn da irgendwo ein quasi Stargast dabei ist, dann wissen die ja genau, sein Tagesablauf sieht so und so aus. Erst ist er an dem Ort, dann kommt da vielleicht ein Interview, dann machen wir ein paar Bilder in einer coolen Location mit ihm. Dann hat er seine Präsenzzeit am Turnier. Kurz danach haben wir nochmal 30 Minuten für 5 Interviewpartner und so weiter. Und das war ja bei ihm gar nicht so, sondern so zwischen den Spielen.
Ja, du, während er von dem einen Court zum anderen läuft, kannst du ihn einfach mal kurz abgreifen.
Ja.
Und das war so, wow.
Ihr habt die offizielle Erlaubnis. Unser einer Dude hilft euch dabei. Schauen wir mal, was da rauskommt.
Genau. Aber er war voll gechillt, er war voll freundlich und so. Kann man nichts sagen. Es war einfach nur, die Umstände waren so ein bisschen chaotisch.
Ja,
das war praktisch zu meinen Sachen. Hast du irgendwie eine witzige Story? Weil du hast ja auch ein paar Leute ohne mich interviewt.
Yes, auf jeden Fall. Also ich würde jetzt nicht, ich kriege jetzt keine Top 5 plus 3 weitere zusammen. Aber K54 war eine gute Vorlage, weil mein erstes Interview ohne dich war ja auf dem K54 und zwar das Jahr davor. Da war auch eben zu Kicks-Zeiten natürlich war das über Nike bzw. Jordan Brand, K54, für alle, die es nicht parat haben,
die
sogenannte World Streetball Championship, was eigentlich ein 5-gegen-5 Turnier auf Parkettboden unter freiem Himmel ist.
Immer in Paris.
Mit 3 Refs, immer in Paris. Also es ist so ein bisschen, ich bin da immer so ein bisschen zwiegespalten. Also es ist ein Mordspektakel, ein krasses Basketball-Event, ja, aber der Name Streetball Championship ist irgendwie ein bisschen, bisschen affig. Auf jeden Fall hatten wir über Nike oder Jordan, weil Jordan Brand halt der Hauptsponsor ist. Also es ist eine klasse Branding-Veranstaltung, super hoher Invest, den sie da tätigen. Und es sieht alles geil aus. Und es gibt meistens eben Stargäste in Form von aktiven NBA-Spielern. Mhm. Und das waren natürlich schon, da waren schon absolute Brecher dabei. Carmelo Anthony war da, Michael Jordan selbst war auch mal da vor einigen Jahren. Russell Westbrook und so weiter. Und es war 17, 18, so, waren drei damalige NBA-Spieler da, also keine Superstars. Aber es war so, dass ich nach Paris gefahren bin, zusammen mit meiner damaligen Kollegin Sophia. Mhm. Und ich war ja immer so ein bisschen Schweizer Taschenmesser. Das heißt, ich bin jetzt ja nicht der klassische Reporter-Journalist, sondern war ja auch immer unser Social-Media-Verantwortlicher, dementsprechend irgendwie alles mitnehmen, was geht. Und ein was ich da mitnehmen durfte, war ein Interview, das ich selber führen durfte. Und wir beide haben das ja dann vorbereitet erstmal zusammen. Unter der Prämisse, dass ich jeweils ein Interview a 20 Minuten, du hast vorhin gesagt, 20 Minuten sind eine lange Zeit, jeweils 20 Minuten habe mit Kemba Walker, mit Jabari Parker, der eben damals hier Nummer 2 Pick, also ein absolutes Top-Talent, und Victor Oladipo.
Ah ja.
Genau, und es hieß also 20 Minuten mit jedem von ihnen. Ja, und
insgesamt
du auch
eine
so,
Stunde.
Genau, du auch so, um krass. Gottes Willen, da kannst du ein ganzes Magazin vollschreiben, wenn das wirklich so ist. Mhm. Dann haben wir ja da x Fragen vorbereitet. Und dann, je näher es gerückt ist, das Event, umso mehr hat sich abgezeichnet, na, also 20 Minuten pro Kopf, das wird wahrscheinlich so nichts. Dann gab so hin und her und tralala, bis wir dann vor Ort waren, war auch unser eigentlicher Ansprechpartner, war irgendwie verhindert, konnte nicht. Dann haben wir einen, na, was heißt Ersatzmann, jemanden, der eigentlich im Nike-Ranking oder in der Nike-Hierarchie etwas höher war, hat sich dann uns angenommen, auch ein Deutscher, was für uns dann gut war, weil ist doch nochmal auch für mich, also tatsächlich gar nicht so weit von mir beheimatet damals, also auch aus dem Frankenland. Und der hat es dann irgendwie gemanagt und dann war es soweit, also beziehungsweise nee, dann sagt er noch im Auto, habe ich dann gesagt, ja und boah, das war ja wirklich ein Mordsaufwand, das alles vorzubereiten und so. Und er so, drei Interviews. Nee, also drei Interviews hast du nicht. So, nee, da muss ich nochmal nachhaken, aber ich glaube nicht. Also, und dann war so, okay, ja. Und dann wurden aus drei Interviews, 20 Minuten, ein Interview mit allen drei Spielern gleichzeitig und einer Gesamtdauer von 5 Minuten. So. Und dann war
alter
so,
Schwede.
Oh, okay, ja, warte mal, ich habe aber jetzt keine Ahnung, wie viele Fragen da vorbereitet. Gut, dass du mir das jetzt vorher noch sagst, weil dann muss ich jetzt mal kurz überlegen. Also, ich hatte ja nicht die Erfahrung, es war mein erstes Interview alleine, ja, und dann war so, okay, welche von den Fragen nehme ich jetzt und welche stelle ich wem?
Ja.
Und ich weiß ja bei keinem der dreien, wie antwortet der? So, haut es mit in 5 Minuten hin? Suche ich zu viel Fragen aus? Nehme ich zu wenig Fragen mit? Ja. Hat es überhaupt irgendeinen Wert? Am Ende hat es nicht wirklich so viel Wert gehabt, weil die Situation war dann, da war es noch organisiert, aber das war auch zu einer Zeit, als das Tape 54 eben nicht mit Eiffelturm im Hintergrund oder jetzt ist es ja Roland Garros, also das French Open Gelände ist, sondern es war so ein bisschen außerhalb, also es war eine ein bisschen strange Location, es war eben auch da, wo du dein Biombo-Interview dann hattest und dann waren das auch genau diese Container, Trailer, Pavillons und so weiter so aufgebaut. Und dann war so, ja, okay, jetzt ist gleich soweit, du hast dein Interview. Sophia und ich gehen hin. Und dann war das so ein, ja, wie ein Pavillon, aber mit so, ja, mit so großen, wie so großen Fenstern. Also so, ja, wie so ein, ja, wie soll man das beschreiben? Wie so ein kleines Hüttchen mehr oder weniger, also ringsherum geschlossen. Auch wieder 35 Grad draußen oder so, also ein bisschen eine schwitzige Nummer. Und dann gehst du da rein, unser Ansprechpartner verweist dich dann wieder an das Nike-Team und so. Ja. Die Tür geht auf, du gehst rein, dann sind da drei so, ja, wie so Fernsehsessel, drei so schwarze Sessel einfach. Da sitzen die drei NBA-Spieler drauf und vor diesen drei Sesseln steht ein Klappstuhl und auf den setzt du dich und sitzt dann den dreien gegenüber. Und ich habe keine Ahnung, der wievielte Interviewpartner ich war, ob der, also auf jeden Fall nicht der erste, vielleicht sogar der letzte, ich weiß es nicht. Aber beim Reinkommen war die Attitude eher nicht so bockmäßig, sondern
saßen die schon in den drei Stühlen?
Die waren alle drei da gesessen und hatten alle ihr Handy in der Hand. Naja. So. Hat ihn auch keiner dann irgendwie abgenommen oder so, dass der Manager kommt und so sagt, komm, jetzt tu's mal kurz her, du hast jetzt wieder 5 Minuten Interview oder so.
Oh Gott.
Und dann hockst du da, todesaufgeregt natürlich, schwitzt wie sonst was. Ist, wie gesagt, es ist mitten im Sommer, pralle Sonne, auch in diesem Raum war es jetzt nicht super, also es war ein bisschen klimatisiert, aber war schon stickig auch. Und dann hockst du da, atmest durch, stellst dich kurz vor, beim Vorstellen, und das ist auch was natürlich, beim Vorstellen merkt man ja schon manchmal so eine Tendenz, wie freundlich wirkt jemand.
Wie interessiert ist jemand.
Genau, und ich war eben in der Mitte gesessen, auf dem rechten Stuhl Kemba Walker, mittlerer Stuhl oder mittlerer Sessel Jabari Parker und links Victor Oladipo. Und schon beim Hallo sagen habe ich gemerkt, Oladipo ist komplett raus. Also der war so... Der hat einfach so, ich weiß gar nicht, ob er aus seinem Handy überhaupt hochgeguckt hat. So, also das war so komplett eine Attitude zum Vergessen. Also dem hätte ich am liebsten gar keine Frage dann gestellt, weil das war mir schon klar. Der hat so ganz einsilbig dann auch geantwortet, als ich das Interview dann begonnen habe. Aber Gott sei Dank war Kemba Walker und seitdem war ich, also ich fand ihn immer schon krass und auch mit seinem legendären Stepback damals in der March Madness und so. Der war ein perfekter Interviewgast für ein langes Interview. Hm. Natürlich nicht für ein Interview, das insgesamt 5 Minuten dauert, wo quasi ein Drittel der Zeit nur auf seine Kappe dann geht. Aber der war einfach so, wie man sich so einen Profi vorstellt. Der war charismatisch, der war nett, der hat ausführlich geantwortet. Es ging so in die Streetball-Richtung eben und dann hat er halt da erzählt, ja, das war früher, er kommt aus New York und Streetball. Und wenn sie dann in seiner Hood oder in seinem Block den Court dominiert haben, dann ist er mit seinen Jungs halt irgendwie ein Viertel weitergezogen und dann hat er da gefordert und so weiter und so fort. Und das ist halt wirklich, also dieses Streetball und diese Culture komplett, das ist, wie er aufgewachsen ist und so. Also der war richtig gut. Jabari Parker war auch verhältnismäßig gut. Auch ein super netter Typ. Und wie gesagt, Victor Oladipo war einfach so, ja, okay. Jetzt hocke ich halt hier, Alter, was will denn der jetzt noch von mir? Also ja. So, das war ganz, ganz schlimm. Und das war natürlich dann für mich in der Situation, dass du da so jemanden sitzen hast und eh so alles stressig, erstes richtiges Interview. Naja, ging so, ja. Genau, aber es war ein richtig geiler Moment dann am Ende, weil ich bin ja doch nicht wenig tätowiert und sitze da halt auch mit T-Shirt und kurzer Hose, wie gesagt, war ja Hochsommer. Und bedanke mich, klar, wie man es halt so macht. Hey, danke für eure Zeit, cooles Interview, war nett, euch kennenzulernen, also ciao. Und dann sagt Jabari Parker so, warte, ich habe auch noch eine Frage. Geil. Kann ich vielleicht dein Tattoo fotografieren?
Nice.
Und ich so, okay, ja, klar. Und ich habe auf dem Schienenbein so einen pinken Panther, also so einen, nicht den pinken Panther, die Comicfigur, sondern einen böse dreinschauenden typischen Tattoo-Panther-Kopf in Pink. Und dann, ja, gibt's auch Bilder, behind the scenes quasi von Sophia damals geschossen, wie Jabari Parker mit seinem Handy sich so vorbeugt und Bilder von meinem Schienenbein macht. Und als er mir die Frage gestellt hat, das war natürlich dann ja leider ein später Eisbrecher, natürlich, nachdem das Interview vorbei war, aber es war eine krasse Erinnerung für mich. Ja. Und auch Kemba Walker hat dann auch gesagt, yeah, man, I've been looking at it the whole time, shit's crazy, man, oder irgendwie sowas. Und dann hockst du da und denkst, hey, cool, du bist irgendwie, dann habe ich mich gefühlt, als wäre ich halt, also einer von ihnen, in Anführungszeichen, weil das einfach so ein normaler, menschlicher Moment war. Ja. Und war dann auch so ein bisschen aus dem Häuschen, habe auch so gesagt, hey, Sophia, ich glaube, vielleicht schickt er das jetzt dem Giannis oder so, okay. Weil das halt so Teammates in Milwaukee und das fand ich dann einfach witzig. Die Nike-Leute haben etwas verdutzt geschaut und unser Ansprechpartner hat dann auch gesagt, also so einen Moment hat er jetzt auch noch nie erlebt. Ja. Und das war auf jeden Fall super, weil es war zum einen mein erstes und zum anderen auch was ganz Besonderes. Also erstmal, weil es das erste war, aber dann halt durch diesen Moment, weil das einfach, war schön. War natürlich jetzt vom Interview her, nicht so wirklich ertragreich, aber war ein geiles Erlebnis auf jeden Fall.
Tatsächlich passieren viele solche Momente halt danach, nach dem eigentlichen Interview. Ich meine, du warst ja mit dabei, als wir mit Kobe gesprochen haben und eigentlich war das Interview beendet und er hat dann praktisch, obwohl die Nike-Leute praktisch so auf die Uhr gezeigt haben, hat er von sich aus praktisch verlängert und gesagt, hey, frag einfach. Ja, praktisch so, ignorier die, lass die mal einfach labern und frag einfach. Und das war halt tatsächlich dann auch ein echt richtig cooler Moment.
Ja, und also dann, ich hatte dann eben durch solche Events, wo ich dann öfter am Start war, habe ich natürlich ein paar Begegnungen gehabt. Das waren jetzt dann auch nicht immer große Interviews. Manchmal waren es auch gar keine richtigen, dann konntest du irgendwie so eine Frage oder zwei Fragen stellen und war okay. Also wirklich teilweise auch so, du stellst dich in einer Schlange an, vor dir steht einer, der hält kurz das Mic hin, du siehst es vorbei, dann machst du den Schritt, hältst kurz das Mic hin und stellst so eine Frage. Also so, manchmal, dann klar hast du dann irgendwie Begegnungen und so, aber so wirklich mit anfangen kannst du ja dann nichts. Also was willst du dann, dann hast du so ein Zitat und was willst du dann damit machen? Also heutzutage mit Instagram und Reels und keine Ahnung oder YouTube Shorts oder so, dann kannst du vielleicht ein bisschen mehr damit anfangen, aber so vor, keine Ahnung, 2017, 18, 19 war es noch so ein bisschen anders, würde ich sagen. Aber ich würde noch zwei Spieler oder zwei Begegnungen mit reinnehmen. Einer, also den habe ich zweimal gesehen, einmal in Barcelona, da hatten wir keinen richtigen Interview-Slot, sondern von der Five damals war einer hingeschickt worden und wir waren halt so bei ihm im Schlepptau quasi und das war Kristaps Porzingis, der damals in Barcelona schon super sympathisch war, den wir dann auch abseits des Interviews nochmal kurz gesehen haben, ein paar Bilder mit ihm gemacht und so, die Five unterschreiben haben lassen für unseren Homie Danny, krasser New York Knicks Fan eben. Danny haben wir ja schon öfter geshoutoutet
hier. Shoutout, Danny.
Shoutout an Danny, den Dog. Und das war genau das, was wir gesagt haben. Ob Kristaps Porzingis bitte das Five-Cover von sich im Knicks-Jersey unterschreiben kann mit For My Dog Danny. Geil. Und er schaut uns an und sagt so, Dog?
Sag like, bitte nicht, dass er D-O-G geschrieben hat.
Nee, also Dog, like the pet. quasi, dass es eben unser Homie ist und so. Und dann, ja, cool, passt und macht er. Und da war der schon sehr nett eben. Und dann war er einmal zu Gast im Kickstore. Da habe ich ihn dann auch interviewt. Und zwar eben ähnlich wie dein Donovan Mitchell-Interview. Mhm. Auch einfach so auf der Couch. Und er war auch super gechillt. War so eine Autogrammstunde. Fan-Meet and Greet quasi. Er hat sich Zeit für jeden Fan genommen und das sind halt die Sachen, dieses Zeitnehmen und dieses auch Wissen und ich glaube, das kommt eben oft erst mit der Erfahrung, auch Wissen, in welcher Position man da eigentlich ist und wie privilegiert man da ist, weil das hat eben Kristaps Porzingis in Perfektion quasi gemacht. Er ist ein Basketballstar, ist irgendwie 2,20 Meter groß, er fällt auf. Und er weiß, diese Fans, also in dem Moment, die sind wegen ihm hier und also kriegt jeder die Zeit, die er entbehren kann, weil er hat sich wirklich da krass Zeit genommen, hat Fotos gemacht, der hat Chicago Bulls Sachen unterschrieben und keine Ahnung, wenn die Leute keine Knicks Sachen hatten.
Kurzer Einwurf, weil du erinnerst mich jetzt gerade voll an was, das ich total vergessen habe. Und zwar bei dem Donovan Mitchell Interview war ein junger Mann, der hatte total abgeranzte Schuhe. Ne, der kam rein, hatte sich in diese Schlange gestellt für Leute, die praktisch ein Autogramm bekommen oder Selfies. Ich weiß nicht mehr, ob es ein oder das andere war oder ob man sich das aussuchen konnte. Und dem Donovan Mitchell ist aufgefallen, dass dieser junge Mann kaputte Schuhe hatte.
Ja.
Und dann hat er dem einfach ein paar seiner Schuhe geschenkt.
Ja.
Aber der Junge hat geweint und so, und das war tatsächlich so ein Augenblick, so, wow, das hätte er jetzt nicht machen müssen. Das war auch nicht geplant oder so. Der hat einfach die Schuhe gesehen, die waren tatsächlich augenscheinlich richtig kaputt, also durchgelaufen und alles.
Ja.
Und der hat ihm neue Schuhe geschenkt. Also da hat er dann auch ordentlich was gut gehabt bei mir, weil das hätte ich nicht gedacht, dass er so ein Typ ist.
Ja, und das sind eben, also diese menschliche Seite, die zeigt da nicht jeder. Und das eben war dann auch das, was Porzingis gemacht hat. Er hat wirklich total individuell auch mit den Leuten umgegangen und so. Und auch Witzchen gemacht und so. Und auch am nächsten Tag, da war dann noch ein von Adidas veranstaltetes Turnier in Berlin. Und ich sehe ihn wieder, weil ich halt da am Bilder machen war und Zeug. Und dann hat er auch nochmal einfach Servus gesagt quasi.
Ja.
Und das ist auch nicht selbstverständlich, weil...
Ist es nicht.
Er sieht ja, was weiß ich, wie viele Menschen in diesen 2-3 Tagen, wenn der da in irgendeiner Stadt ist, weil er wird ja rumgereicht und immer eine Traube von in dem Fall Adidas-Mitarbeitern und so weiter und Management und seine Brüder und so alle um ihn rum, abgeschirmt, hoffentlich kommt ihm keiner zu nahe, bla bla. Und andersrum, du kennst ihn ja sowieso, aber er kennt dich nicht. Und nur weil du ihn interviewst, heißt es nicht, dass der am nächsten Tag noch weiß, wer du bist.
Richtig, ja.
Und das fand ich auch bei ihm echt schön und echt positiv. Und deswegen, also fast immer, wenn mich jemand fragt, wer so die coolsten, angenehmsten waren, also muss ich immer Porzingis auch mit nennen, weil der war echt einfach, der hat super geantwortet, das war ein Top-Interview und er war einfach, ja, er war so ein ganz normaler Kerl. So, und klar hat er irgendwie eine geile Uhr dran gehabt oder was, aber... Der hat es nicht angegeben. Also er kam da super entspannt rein, hat mit jedem ganz normal gequatscht und so. Und das ist halt was, das auch meistens, ja, so Rookies oder gerade 1-2 Jahre NBA-Erfahrung oft noch nicht so raus haben. Und da war er, und das kam bei ihm dazu, dafür, dass er da auch noch ein junger Spieler war, war das super positiv für mich einfach.
Ja, ja.
Genau.
Hast du noch einen zweiten? Weil du meinst, zwei.
Genau, und ich hatte, ja, und das war auch wieder, weil du sagst, chaotisch.
Ja.
Ich hatte auch mal einen chaotischen Moment bei einem meiner krassesten Erlebnisse, als ich nach L.A. durfte von Nike aus in der Offseason, weil Nike damals eben announced hat, oder Announcement war schon durch, aber präsentiert hat, das sind jetzt die neuen NBA-Jerseys. Wir, Nike, sind jetzt der Ausstatter. Und ja, war stark, war eine krasse Erfahrung, also monströses Event, x Spieler da gewesen, von jedem Team einer und so weiter. Und dann war das aber quasi rum, und es war aber noch ein Tag übrig. Und dann war aber so, was passiert an diesem Tag noch? Und dann war... das quasi nicht so gut organisiert. Es war nicht 100% festgestanden, für was ich jetzt noch hier bin, und wurde dann quasi vor Ort gefragt am Tag davor. Also ja, da hätten wir das noch mit dem LeBron-Schuh, aber das klappt jetzt wahrscheinlich nicht mehr so spontan. Da ist so eine Training-Session zum Testen und sowas. Wir hätten noch das oder das. Und das eine ging halt um Air Force Ones, und dann habe ich gesagt, ja gut, Air Force Ones, Sneaker Knowledge, Sneaker History, es war so eine Ausstellung, habe ich gesagt, perfekt, also für mich persönlich und auch für die Firma, top,
ja.
Nehme ich. So. Ja, okay, dann schreibe ich dich da noch irgendwie mit rein, ich sag dir dann Bescheid, wann der Bus fährt und so weiter. Und dann sind wir da hingefahren, und wie war das? Dann sind wir Genau, ich bin da eingestiegen, dann wurden wir da hingefahren an so eine Off-Location mit so dann davor auf dem Parkplatz irgendwie so ein geiler Lowrider von Mr. Cartoon und so, richtig cooles Zeug. Und das war so ein Air Force One Event, wo wirklich so eine komplette Timeline und lauter ikonische Styles und so alles so ausgestellt war. Gleichzeitig irgendwie die neuen Modelle, die in den nächsten Monaten kommen, so ein bisschen in den Fokus gerückt. Und dann wurde zu den Schuhen halt was erklärt und so weiter und so fort. Da waren dann damals, hat man das erste Mal die Off-White Air Forces und so weiter gesehen. Genau, und dann war nämlich, und jetzt komme ich zum Interview, und dann war nämlich so, als ich dort war, beziehungsweise als ich ankam, steht der eine Nike-Dude halt da und sagt so, ah ja, cool, bist da. Ja, du hast dann in 20 Minuten ein Interview mit Rashard Wallace. Und ich so, ja. Rashid Wallace. Ja. Und dann, ah ja, Rashid Wallace.
Nein, sein Bruder Rashard.
So, ja. Und dann ich so, oh, hier, jetzt, in 20 Minuten. Ja.
Scheiße.
Ich so, okay, wie, wann, was, wie lang? Und dann war das so, genau das umgekehrte Szenario wie beim K54. Dann saß da, also es war so hinten, war so ein kleiner Außenbereich, wie so Backyard-mäßig. Und da saß dann Rashid Wallace auf so einem Bänkchen mit seinem Nike-Dude nebendran oder seinem Manager, Nike-Rap, wie auch immer. Und ich war dann Teil von einer Dreiergruppe, die ihm gegenüber saß. Und das war irgendwie eine von High Snobiety und dann noch irgendein Italiener oder so. Und ich habe mir natürlich in den paar Minuten, und das war auch so ein Mini-Interview, also ich glaube, jeder von uns konnte 3 Fragen stellen oder so. Und es war gut, dass ich nicht die erste stellen musste, weil dann konnte ich mich da halt hinsetzen und einfach mir irgendwas aus dem Arsch ziehen, beziehungsweise erstmal zuhören, in welche Richtung die anderen so gehen. Und ich habe halt, das ist jetzt auch ein bisschen Eigenlob, und ich habe halt nach den ersten beiden Fragen von denen gleich gewusst, okay, die haben gar keinen Plan.
Ja, ja. Also sowas passiert immer wieder, dass du solche Leute hast.
Ja, und ich wusste halt nicht mal, ob sie 100% wissen, wer da eigentlich vor ihnen sitzt. Mhm. Also wirklich, weil offensichtlich ist es ein Air Force One Event, deswegen sitzt ja auch Rashid Wallace da, weil er immer mit Air Forces gespielt hat.
Ja.
So. Und
das
natürlich
ich.
Ist dann die naheliegendste Frage so, klar, dass du hier bist. Und jetzt sag uns aber mal, wieso hast du eigentlich immer mit Air Forces gespielt?
Ja.
So, und da kamen die gar nicht drauf, so ungefähr. Also es war vogelwild. Und ich habe dann halt auch, der saß da eben, war auch super nett. Also da auch nach der Karriere komplett gechillter Dude. Keine Ahnung, wie dieses Interview irgendwie Ende der 90er ausgefallen wäre. Aber für mich ein krasser Moment, Rashid Wallace, absolute Legende, allein wegen den Air Force ist dann All-Time-Rekord, meiste technische Fouls in einer Saison und so, ein richtig cooler Dude und er war auch super nett. Und dann habe ich eben gesagt, ja hier, wir sind auf dem Air Force One Event und du bist ja bekannt dafür, dass du eben immer mit Air Forces gespielt hast, aber du hast ja vorher auf dem College und dann in deiner ersten NBA-Saison, du hast immer Uptempos angehabt.
Oh.
Schuhe mit viel Air Max und so.
Ja.
Wie kam es, dass du auf einmal
nice.
Umswitcht auf Air Forces, was kein Mensch getragen hat außer dir? Und dann war er gleich so, oh.
Ja. Das ist so das Beste.
Gibt so, also zeigt so, oder zeigt auf mich und sagt zu seinem Typen, der neben ihm sitzt, so, oh, he knows.
Ja.
Und ich so, ja, ich weiß Bescheid. Ja. Und dann hat er halt irgendwie erzählt mit seine Brüder und Baltimore und die Schuhe hießen in New York zwar Uptowns, aber bei ihnen war es so und so und das war irgendwie Teil der Kultur und damit ist er aufgewachsen und dann wurde es irgendwie für ihn so wichtig, einen stabilen Schuh zu haben und dann hat er sich gedacht, ja, okay, wieso, ich probiere jetzt einfach Air Forces aus, die kann ich oben geil zumachen mit der Schnalle und ich rap quasi meine Heritage, ich ziehe jetzt die einfach mal an. Und dann hat er sie halt einfach sein Leben lang behalten und hat ja dann mittlerweile, keine Ahnung, hat ja irgendwelche Special Colorways und sein eigenes Logo und so. Und das war für mich ein Granatenmoment.
Yes.
Mit dem Interview haben wir nicht wirklich was anfangen können, weil ich war ja komplett unvorbereitet. Ich habe nichts dabei gehabt. Ich wusste gar nicht, dass das überhaupt stattfindet. Aber klar habe ich dann für mich zumindest diesen Moment mitgenommen, weil ich dachte, Alter, ich kann jetzt gleich mit Rashid Wallace sprechen. Wie geil ist das denn?
Ja.
Und dann war er eben genau so, wie ich ihn mir gewünscht hätte. Super korrekter, entspannter Kerl, ja, einfach auch irgendwie so ein bisschen funny und so einfach ein Charakter auch, ja, und dann habe ich da meine 2, 3 Fragen gestellt, war happy, aber bin halt da reingeplumpst, komplett unvorbereitet, aber genau, dadurch, dass ich so ein bisschen was über Schuhe weiß, habe ich dann natürlich genau ins Mark getroffen.
Ja. Weil, also diesen so einen Moment, diesen, oh, das hatte ich ja auch. Und auch wenn ich gesagt habe, ich will jetzt nicht wieder über das Kobe Bryant-Ding reden, aber das war praktisch meine erste Begegnung mit ihm.
Ja.
Bei der Pressekonferenz in Disneyland, Disney World Paris. Disneyland Paris, wo er praktisch so der Presse vorgestellt worden ist von Adidas damals noch. Und es waren eine Menge Reporter da, die nicht wussten, wer er war. Ich meine, ich sag's immer wieder, das war halt vor der Zeit von Tony Parker. Die Franzosen hatten nicht so wirklich was mit Basketball am Hut. Die haben ihn tatsächlich gefragt, wie ihm Paris gefällt, wie gefällt ihm Frankreich. Ne? Mhm. Also solche Fragen. Es kamen nur so Softball-Fragen. Ja. Und dann bin ich von dem Adidas-Menschen gefragt worden oder gebeten worden, kannst du dem bitte eine Basketball-Frage stellen? Ne, weil das ist so ein bisschen peinlich hier, weil der denkt sich, ja, was mache ich hier? Die wissen nicht mal, die haben gar keine Ahnung. Und dann habe ich ihn halt gefragt, wie er als Rookie darauf kommt, diese 4 Airballs zu schmeißen.
Ja.
Und da war er auch so, wow, sind wir hier in New York oder was? Und das war halt der Moment, wo er sich dann am nächsten Tag, wo ich das Interview mit ihm hatte, daran erinnern konnte, hey, du warst doch der Typ gestern auf der Pressekonferenz, der diese Frage gestellt hat.
Safe.
Und dann hat er sich halt dann tatsächlich noch jahrelang daran erinnert. Und das war halt dieser Moment. Also wenn du so einen Moment erwischt und du hast das Glück, diesen Menschen dann praktisch am Tag danach nochmal zu bekommen, der weiß noch, wer du bist.
Ja, ne?
Und wenn du Glück hast, kannst du ihn im Jahr danach nochmal interviewen, dann weiß der immer noch, wer du bist. Ne? Ja. Weil, wenn es gut läuft, weil solche Fragen bekommen die 1 zu 100, 1 zu 1000 vielleicht. Und das ist halt, das ist heftig, das ist gut.
Genau, und das ist ja, also genau das, wie du hast ja vorhin schon gesagt, da sind dann irgendwie die Standard 0815 Sportreporter, die halt quasi alles covern, ohne in irgendwas der Experte zu sein.
Ja, ja.
Und bei mir war es eben auch so, es war ja dann, es war ein riesiges Marketing-Event über 3 Tage mit Fokus NBA, aber wie viele, also vor allem internationale geladene Gäste quasi, zu denen ich ja dann da gezählt habe, wie viele von den internationalen hatten einen Bezug zu Basketball? Das war ja komplett lifestyleig. Also deswegen sitzt da ja dann eben eine von Highsnob und keine Ahnung was und die, wie gesagt, ich war mir nicht sicher, ob die überhaupt wussten, wer da sitzt halt. Ja. Und selbst wenn sie, also klar, vielleicht haben sie den Namen gelesen, haben dann mal kurz gegoogelt, wer das ist und dann so, aha, der war 15 Jahre in der NBA, ja cool, passt, irgendwie so. Aber und das war halt dann schon mal ein Unterschied zwischen mir und diesen anderen beiden, der ganz offensichtlich war, weil ich halt da einfach als, quasi auch als Fan, als Privatperson dann ihm gegenüber dreht und einfach das halt fragt, was mir gerade so in den Sinn kommt.
Ja.
Und das hat es ausgemacht. Und das war, muss ich sagen, das ist tatsächlich jetzt, wo ich es gerade nochmal erzählt habe, ist echt eine meiner schöneren Erinnerungen
bisher.
Das ist wirklich richtig cool gewesen, ja.
Weil ich meine, es kann auch komplett andersrum laufen, dass du in der Pressekonferenz bist und jemand vor dir, also praktisch, es wird halt vorher gefragt, wer möchte eine Frage stellen und so. Und dann ist jemand vor dir, der fragt, also der praktisch ein kompletter Fan ist von der Person, die interviewt wird. Und das war nämlich bei dem Event, wo wir beide auch waren, wo das war das NBA Europe Game in Paris.
Ja, genau, in Paris.
Als Michael Jordan in der PK war, in der Pressekonferenz. Ja. Und da war ich durfte ihm auch eine Frage stellen, aber die Person vor mir direkt kam, glaube ich, aus Polen oder so und war augenscheinlich ein Michael Jordan Superfan. Und hat aufgezeigt und hat gesagt, ich möchte den auch was fragen. Und dann fragt er den einfach, das war so ein Fan-Moment, wo er ihm einfach sagt, Michael, du warst der Grund, warum ich mit Basketball angefangen habe. Du bist der Grund, warum ich gerade hier stehe. Ich fühle mich voll geehrt, hier zu sein und dich jetzt zu fragen. Ich weiß gar nicht, was soll ich jetzt fragen? Und dann hat er ihm irgendeine komische Frage gestellt, wie von wegen, wie ist das für ihn, jetzt praktisch Leute in Europa spielen zu sehen und er spielt selber nicht mehr und was ist das für ein Gefühl? Also irgendwas ganz, ganz Dummes.
Ja.
Und es war einfach so ein Cringe-Moment für alle, die im Raum waren, so weil, okay, jetzt hat ihm so ein Superfan so eine Frage gestellt. mit der er nichts anfangen kann. Und alle waren so still und leise und haben irgendwie auf ihre Schuhe geschaut und so gedacht, fuck, Mann, so einer darf eigentlich nicht rankommen, weil komplett, ich meine, Adam Silver saß da vorne, Michael Jordan saß da vorne und dann kommt so ein Moment wie, hey Michael, du hast...
Voll. Also,
sei doch ein bisschen Profi.
Eben, ja, und das ist ja nochmal auch die Situation und der Kontext ist ja nochmal ganz anders. Das ist ja so super professionell.
Genau, also, das ist die Frage, wenn du im One-on-One neben ihm so einem anderen Setup, dann ist das was anderes. Ne? Dann kannst du ihm sagen, hey, du, oder zum Schluss noch, bevor ihr euch die Hände schüttelt, du warst mein Idol und so. Also so. Aber in so einem Raum mit 100 Reportern, mit laufenden Fernsehkameras, also das war...
Ja. Das, so will man es nicht. Nee, aber genau, bei solchen Momenten war ich auch schon dabei, dann, wo du dir einfach so denkst, oh Gott, was macht der da? Ja. Oder sie. Ja. Aber, ja.
Ja. Gut, dann haben wir das Thema abgeschlossen. Dann kommen wir zum Thema NBA-News. So ein bisschen, was im Moment in der Liga passiert. Und zwar hat Ricky Rubio ein sehr interessantes, ein sehr persönliches Interview gegeben in einer spanischen Zeitschrift, wo er unter anderem über seine Mental-Health-Probleme spricht und darüber, dass er in der NBA nur Teamkollegen hatte, aber keine Freunde praktisch. Leute, die das gerne nachlesen wollen, den kann ich das nur ans Herz legen, das zu googeln, Ricky Rubio praktisch, wo er auch über die NBA-Kultur spricht oder die Basketballkultur in der NBA.
Genau. Ja, und das, ich habe es gestern auch gesehen in Form von einem Instagram-Post, also so typisch einfach Zitate, Dreier-Slide zum Swipen, dass du halt das Zitat also relativ ausführlich lesen kannst. Und es hat so... Also es wäre jetzt falsch zu sagen, es hat mir aus der Seele gesprochen, weil ich natürlich nie in Ricky Rubios Schuhen gesteckt habe. Aber ja, es hat genau ins Schwarze bei mir getroffen, beziehungsweise konnte ich mich super mit dem identifizieren und mir genau vorstellen, was er meint. Also als er auch wirklich gesagt hat, er eben aus Europa kommend, aus einer anderen Basketballkultur kommend und auch nicht nur Basketballkultur, sondern Allgemeinkultur, er hat quasi auch gesagt, I never fell in love with the culture or traditions. Und dass dieses Ganze, dass die NBA eben so eine Show und so ein Business ist. Mhm. Und wer Ricky Rubio, wer das noch im Kopf hat, wie er so auf der Basketballbühne aufgetaucht ist, er war das Wunderkind. Der hat irgendwie mit 15, 16 Jahren schon bei Olympia mitgespielt für Spanien und so. Und jeder dachte, okay, das ist so der, also ich möchte es nicht sagen, der spanische Michael Jordan, aber halt wirklich so der generational Player. Er ist da nicht ganz so gut geworden. Die Gasol-Brüder sind, glaube ich, nochmal ein Level über ihm gewesen. Aber hat ja auch eine lange NBA-Karriere gehabt. Krasser Passgeber vor allem, krass bei Steals und so. Wirklich auch spektakulär, krasse Court-Vision. Also war er ein richtig, richtig guter Spieler. Aber dass da jemand, und das ist eben genau das Ding, dass dann wirklich einer aus dieser europäischen Sichtweise, der so aufgewachsen ist wie er, der so diese Basketball-Ausbildung hinter sich hat, und das heißt ja nicht nur Skills und quasi sportlich gesehen, sondern auf was kommt es im Basketball an, was sind auch die Werte, die mit Basketball einhergehen, fand ich das richtig krass, das so zu lesen. Also es war so okay, wow, der hat 100% recht. Und das finde ich wirklich, also ich finde es natürlich auch ein bisschen traurig, dass er das so empfunden hat. Und er war ja schon jemand, ich glaube, er hat ja auch mal er hat ja Basketball aufgehört und kam wieder zurück wegen Mental Health Problems. Und da in diesem Interview, ich habe es jetzt nicht in voller Länge gelesen, aber da sind halt ein paar so Schnipsel drin, wo man sich denkt, oh, fuck, ja, weil kann man sich vorstellen, du kommst aus Barcelona nach Minnesota und um dich herum sind nur Showmänner, Businessleute, Selbstdarsteller, so wie er es ja eben da beschreibt. Das ist schon hart. Also er hat ja unter anderem eben gesagt, I didn't make friends, just teammates. Mhm. So, und so ein Kontinent wechseln, die Kultur wechseln und dann irgendwie, nicht ankommen, weil jeder an sich denkt und jeder ans Geld vor allem. Ich glaube, das war auch ein Riesenfaktor. Also es muss ich mir auch noch in voller Länge jetzt reinziehen. Ich war, wie gesagt, das Wochenende über auf einer Berghütte und bin gewandert und so. Deswegen war ich jetzt nicht so invested, aber das muss ich mir noch reinziehen auf jeden Fall.
Ja. Ja. Du hast gerade über Spielergehälter auch gesprochen. Ich meine, das ist das große Thema letzte Woche gewesen, weil, wie gesagt, gab es nicht viele Free-Agent-Moves im Sinne von, dass die Leute ihre Teams gewechselt haben. Ich glaube, das haben wir jetzt hinter uns, die Phase. Ja. Viele Spieler haben aber verlängert und für eine Menge Geld. Und da kommen zum Beispiel die Oklahoma City Thunder fallen einem da ein. Oder natürlich Devin Booker, die praktisch alle bei ihren Vereinen geblieben sind, aber ordentlich dafür kassiert haben.
Ja, und so ordentlich. Ich meine, du hast gerade gesagt, wir haben da jetzt öfter drüber gesprochen, auch letzte Woche erst, NBA und Gehälter. Ja, und es gibt auch sowas wie Inflation und das Geld hat einen anderen Wert und so weiter. Und ich habe ja auch gesagt, ich bin jemand, der auch mit seinem Vater zum Beispiel da früher immer drüber diskutiert hat, auch im Fußball und so, wenn die kriegen da Millionen dafür und so weiter, aber funktionieren dann nicht. Also da auch immer außer Acht gelassen, dass die Gegenspieler ja auch Millionen dafür bekommen und so. Und ich habe das immer verteidigt, und grundsätzlich bin ich ja immer noch der Meinung, weil klar, diese Spieler sind ja auch der Grund, warum die Zuschauer einschalten, warum die Fans in die Halle kommen, warum Trikots verkauft werden und so weiter. Ja, also die, vor allem in der NBA. Aber mittlerweile sind es halt Summen, das ist doch fernab der Realität. Also das ist doch, das wirkt wie so Fantasiegeld. Also das ist so, da bekommen Spieler Verträge, wo man sich denkt, warte mal, habe ich das gerade richtig gelesen? Das gibt's ja nicht. Und da war jetzt OKC, um Gottes Willen, sie sind NBA-Champion. Ja, also das heißt, sie haben jetzt eine Mannschaft gehabt, die gut genug ist, oder nicht gut genug, die einfach die beste ist. Mhm. Ja. Aber dass das sich jetzt ummünzt in eine Vertragsflut, in eine Verlängerungsflut, die sie da jetzt abgeschlossen haben, das tritt auch nicht nächstes Jahr direkt in Kraft, sondern also für nächstes Jahr sind sie noch genauso aufgestellt wie jetzt quasi. Aber wenn die Verlängerungen dann kicken, dann haben die halt jetzt diese drei Verträge, also Shai Gilgeous-Alexander, braucht man nicht reden, der ist der MVP, Finals-MVP und so weiter, dass dieser Spieler on top der Gehaltsrankings ist in der NBA, das ist ja auch völlig in Ordnung. Aber dass dann alle anderen da automatisch mitgezogen werden, wie eben Jalen Williams, sein Partner, und krasser, und deswegen, da habe ich gedacht, ich sehe nicht richtig, also nichts gegen Chet Holmgren, und er war ja schon, bevor er in der NBA war, hochgehandelt und möglicher Nummer 1 Pick war er da nicht ganz und so und ist ein Top-Talent. Aber aktuell ist er halt immer noch ein Top-Talent. Mhm. Und meiner Meinung nach kein Top-Spieler in dem Sinn.
Ja.
Und Chet Holmgren hat jetzt halt ein 250 Millionen für 5 Jahre Rookie-Max, was weiß ich, Extension unterschrieben. Das heißt theoretisch 50 Millionen im Jahr, wenn man es so ganz einfach nimmt. Und der Kerl hat 15 Punkte, 8 Rebounds oder so im Schnitt und hat von seinen, was hat er letztes Jahr, ich glaube 32 Spiele gemacht oder so. Also er hat, ich weiß gar nicht, hat er überhaupt die Hälfte der möglichen Spiele, seitdem er gedraftet wurde. So, ja. Und dann investierst du so in ihn und also du investierst weiterhin quasi in sein Talent, in sein Potenzial. Aber halt so eine Summe, 250 Millionen.
Du hast jetzt halt Spieler, die ohne Frage gute Spieler sind, die aber bezahlt werden wie absolute Superstars.
Übel. Ja,
und das ist halt dieses Ding, Chet Holmgren, guter Spieler, Jalen Williams, guter Spieler, aber die werden jetzt bezahlt wie ein Jimmy Butler oder ein Steph Curry oder so. Und die sind nicht auf diesem Level. Vielleicht kommen sie da irgendwann hin, gut, aber das ist jetzt halt, du hast richtig gesagt, das ist jetzt, hat jetzt so ein Level erreicht, wo das irgendwie fast nicht mehr wirkt, als wären das Zahlen oder dass das
Dollar ist. Ja, es ist wie so Fantastilliarden.
Keine Ahnung, dass wir das irgendwie in Pesos abrechnen oder so. Ja. Ich habe keine Ahnung, wie das jetzt, also diese Gehaltsexplosion ist einfach eine neue Realität, mit der man sich dann irgendwie...
Ja, also jetzt überleg mal, wir haben uns neulich, oder allen voran ich, habe mich neulich wieder aufgeregt über LeBron. Dann hat er ja hier sein Opt-in ins letzte Jahr seines Vertrags mit 53 Millionen oder so. Und ich habe gesagt, sag mal, was ist mit dem Typen los eigentlich? Mhm. Kriegt er jetzt den Hals nicht voll? Le Gierschlund mit 40 braucht er immer noch so einen Monstervertrag? Ja, und dann kriegt aber Chet Holmgren quasi das Gleiche. Ja. Und man denkt sich so, halt mal, LeBron Holmgren, ja. da geht was nicht auf. Also da schlägt die Waage weiterhin noch ganz deutlich in die Richtung, ja, des alten LeBron James im Jahr 23 aus. Also, what? Ja. Also das macht für mich sowas von keinen Sinn. Also OKC hat jetzt irgendwie 800 Millionen in Extensions investiert. Das heißt, wenn das komplett, also wenn die dann kicken, also wenn ich glaube, eben übernächste Saison ist Chet Holmgren und Jalen Williams, dann sind die beide auf dem neuen Gehaltsniveau drauf und das Jahr drauf dann erst Shai Gilgeous-Alexander. Aber das heißt, in 2 Jahren die Saison, da pulverisieren die ja alles, was in irgendeiner Form mit Salary Cap zu tun hat. Also wie auch immer das dann funktioniert, das passt sich ja auch nach oben an und so. Aber Alter, was ist das? Also du kannst doch nicht, überleg mal, 800 Millionen. 800 Millionen. Ja. Das ist ja völlig realitätsfremd einfach. Und das halt in einer Gesellschaft, ja, in den USA vor allem, wo es nicht mal so einen richtigen Mindestlohn gibt wie jetzt in Deutschland, wo manche Feldarbeiter und so $7 die Stunde bekommen. Was ist das? Ja. Also und wie gesagt, immerhin, also Chet Holmgren hat mich da jetzt krass aufgeregt, Shai Gilgeous-Alexander will ich jetzt dann im Verhältnis nicht sagen, weil wie gesagt, MVP, Jalen Williams als quasi sein Scottie Pippen, wenn man so will, okay, war jetzt auch schon All-Star, immer noch abnormal viel Geld, aber Chet Holmgren finde ich schon, ist schon hart. Aber nicht so hart wie einer deiner nicht so ganz Lieblingsspieler von den Phoenix Suns.
Devin Booker.
Ja.
Also, ich hab's dir schon gesagt, ich hab ja die These, dass der überhaupt nicht darauf aus ist, irgendwie Meisterschaften zu gewinnen oder sonst irgendwas. Der will bei den Phoenix Suns bleiben. Es reicht ihm, Mittelmaß zu sein oder schlecht, das ist ihm wurscht. Hauptsache, er kann da jedes Mal, wenn sein Vertrag ausläuft, immer wieder verlängern. Und dadurch halt einen Supermax-Vertrag nach dem nächsten einstreichen. Das ist halt das Maximum, was du verdienen kannst, ist halt immer, indem du bei dem Verein bleibst, bei dem du schon warst. Weil die können dir immer am meisten zahlen.
Genau.
Und ich glaube, das ist also einfach...
Also wenn sie bereit sind, es zu tun.
Wenn sie es bereit sind, zu tun. Und ich glaube...
So schaut es da
ich glaube, aus, für die Phoenix Suns ist eher so das Zugpferd, was die Leute irgendwie in die Halle bringt. Ja. Er hat viele Fans da. Vielleicht macht er viel für die Community. Also verlängern die den einfach jedes Mal. Und er streicht... Keine Ahnung, ob er schon an der Milliarde kratzt jetzt. Nach dem, was er in seiner Karriere in Phoenix verdient hat, das ist unfassbar.
Ja, und da ist ja so ein Fall, also auch weil er immer noch so jung aussieht, denkt man ja auch immer noch so up and coming bei ihm so ein bisschen.
Nee,
und auch so für die Zukunft. Aber er ist halt schon seit 10 Jahren jetzt in der NBA, glaube ich. Ne? Ja. Und er hat ja jetzt tatsächlich 145 Millionen für 2 Jahre, ist seine Extension. Also über 70 Millionen pro Jahr. Ja. Das heißt, er ist dann auf dem gleichen Level wie Shai Gilgeous-Alexander. Ob das so stimmt, ist natürlich jetzt auch fraglich, weil der eine ist halt MVP, Finals MVP, NBA Champion und der andere ist halt ein Scorer, der sich nicht mit seinen Mitspielern verträgt und
der wahrscheinlich nicht mal die Playoffs erreicht nächstes Jahr.
Genau, und der dann die Playoffs nicht erreicht und so und der, ich weiß jetzt gar nicht, er war natürlich schon diverse Male All-Star und war jetzt auch Team USA und so, aber also Devin Booker, ich glaube, das Beste, was ihm passieren konnte, war sein 70-Punkte-Spiel, weil das war dann so ein Ding, dass jeder irgendwie denkt, okay, das ist der Elite-Scorer, der kann. Aber er hat halt außer Scoren irgendwie noch nie so wirklich was erreicht. Und dementsprechend ist er jetzt, also er wird behandelt wie der Franchise-Player und er ist das Gesicht der Phoenix Suns, aber er ist ja nicht der, also er ist nicht die Definition von Franchise-Player, ist ja auch irgendwie jemand, der die Franchise trägt und halt auch nicht irgendwie, dass die so...
Ja, aufs nächste Wasser. Level hebt.
Genau, sondern der trägt die zu Erfolgen. Ja. So, und das ist bis dato nicht passiert. Und hier ein paar interessante Facts dazu. Also 145 für 2 Jahre. Eine Suns-Legende, zweifacher MVP, Steve Nash, hat in seiner ganzen Karriere an Spielergehältern 147 Millionen gemacht. Wie gesagt, Geld hat heute einen anderen Wert und so. Aber wenn man das gegenüberstellt, also bei aller Liebe, so, das ist doch, also da muss man, sorry, aber da muss man, da, wie gesagt, ich bin jemand, der das immer verteidigt hat, aber da muss ich mich jetzt schon fragen, was ist denn das? Ja. Also das macht doch keinen Sinn. Und Steve Nash, klar, die waren kein Champion, aber Steve Nash war ein Leader. Und Steve Nash hat mit Amari Stoudemire zusammen, die auf jeden Fall immer auf diesem Contender-Level gehabt, dass du die auch eher, also jetzt nicht den maximalen Erfolg, aber schon auch im Team war, mit denen war zu rechnen in den Playoffs. Und Devin Booker, so lala bisher.
Ja.
Ne? Und das finde ich, also ich finde es wild. Also wie ich gerade schon gesagt habe, Fantastilliarden, weil das einfach, es wirkt nicht real. Und ja, im Endeffekt hat er jetzt da einen Vertrag und das ist noch ein ganz absurder Vergleich, mit dem wir dann die Brücke nochmal zum Frauenbasketball wieder schlagen können. Und das muss man dann auch sagen, ich habe jetzt nicht im Kopf, wer wie viele Instagram-Follower hat und so, aber wenn es um Fans geht und um Impact, das muss man ja heute auch mit reinrechnen bei so Gehältern. Klar, er hat einen Signature-Schuh, okay, aber es gibt 2 WNBA-Spielerinnen. Die eine kriegt jetzt gerade ihren Signature-Schuh von Reebok, die andere bekommt ihren von Nike, hat bisher nur Kobes, aber Angel Reese, Caitlin Clark, beide riesen Followerschaft, beide brutalen Impact, ziehen Leute in die Halle, vor allem Caitlin Clark, Einschaltquoten explodieren. Die Einschaltquoten von Devin Booker und den Suns in den Finals war eine komplette Vollkatastrophe. Ich weiß jetzt nicht, wie es mit Zuschauern, Publikum, was weiß ich, aussieht. Aber das ist, also diese 145, 147 waren schon irgendwie ein bisschen wild. Aber Devin Booker bekommt durch die Extension oder in diesen 2 Jahren dann pro Spiel, wo er, weiß ich nicht, 37 Minuten auf dem Feld steht wahrscheinlich, pro Spiel $880,000. Und die Rookie-Contracts von Caitlin Clark und Angel Reese sind so gering in der WNBA, dass die 2025 zusammen, beide Spielerinnen zusammen für die ganze 2025er WNBA-Saison 152.000 verdienen.
Ach du Scheiße.
Und der schnürt sich einmal die Schuhe für ein Spiel und kriegt 880.000. So. Und es war ja schon immer, dass dieses krasse Ungleichgewicht ist zwischen Frauensport und Männersport. Man kann das normalerweise eben ja dann erklären mit, ist nicht so attraktiv für Werbung, weniger Zuschauer, bla bla. Aber Caitlin Clark und Angel Reese in der WNBA haben das ja irgendwie so ein bisschen auf den Kopf gestellt.
Ja.
Und da muss dann, finde ich, jetzt schleunigst was passieren, weil das ist, also gibt's kein anderes Wort, das ist einfach lächerlich.
Ja.
Das ist einfach komplett lächerlich.
Auf jeden Fall, ja. Ich habe dir ja praktisch diese eine Doku weitergeleitet, die du dir angeschaut hast. Die werde ich auch praktisch in die Kommentare posten, damit ihr euch das anschauen könnt. Da wird einfach auch über die Zukunft des Frauenbasketballs in Deutschland gesprochen.
Ja.
Und da werden einem, also wenn man sich das anschaut, da werden einem erst so die Verhältnisse klar, unter welchen Verhältnissen die Frauen momentan spielen müssen. Also Bundesliga.
Ne? Übel.
Also die Alex Wilke, die in der Nationalmannschaft spielt ja, in einem Ort, der 9000 Einwohner hat.
Ja.
Wo das ist die, halt crazy. Wo die Halle, da sind alle möglichen Linien auf dem Feld zu finden.
Ja.
Na, du siehst da Badminton-Linien, du siehst Volleyball, ich glaube, du siehst da Handball und Basketball. Und in so einer Halle wird da gespielt. Und das ist die Frauen-Bundesliga. Und das ist, ja, das ist einfach, das ist schlimm, weil wenn man sich, wo soll es dann herkommen, wenn die Frauen nicht gefördert werden, wie willst du dann irgendwie mithalten mit so einem Basketballland wie Spanien oder so?
Ja, keine Chance. Ja. Kannst du voll vergessen. Also da herrscht, also das ist nicht nur Nachholbedarf, da braucht es einen kompletten, das muss alles umgekrempelt werden. Also da braucht es einen ganz neuen Ansatz, weil klar, es gibt ja in vielen Sportarten, dass irgendwie kleine Orte, also in der Handball-Bundesliga bei den Männern sind ja auch Ortschaften oder Städte dabei, also die die Namen habe ich nur in Bezug mit Handball jemals gehört. Die, die, das hast du ja nicht auf dem Schirm so, ja. Und im Frauenbasketball ja ähnlich. Also ich meine, ich komme in der Nähe von Würzburg, Ochsenfurt, 12.000 Einwohner. Und genauso sieht die Halle halt auch aus. So, und die spielen da Basketball-Bundesliga der Damen und da halt auch noch sehr erfolgreich. Mhm. Also Kelten, sie waren ja auch schon Champion. So. Ja. Und spielen in den Playoffs immer oben mit und alles. Und dass du dann so wenig Geld hast, also ich habe mir das heute eben erst angeschaut, was du mir geschickt hast, also es ist ein Top-Beitrag von der Sportschau, glaube ich, war es, ne? Ist 13 Minuten, also kann man wirklich, empfehle ich jedem, nehmt euch diese Viertelstunde und schaut das an. Es ist zum Heulen. Also es ist wirklich einfach verrückt. Also wir haben jetzt gerade WNBA und unterbezahlt. Also Bundesliga, also diese Quote, was war es, 71% der Damen-Bundesliga-Spielerinnen sind auf Mindestlohnniveau. Also willst du mich verarschen? So, da stimmt ja was nicht. Und wie du sagst, wie sollen denn dann, also weil jetzt, wir haben gerade die EM hinter uns und große Hoffnung und hey, im eigenen Land. Und man sieht ja, die Leute schauen das an, die Hallen waren voll in Deutschland, ja. in Hamburg. Aber wenn das auf so wackeligen Beinen steht, wenn da das Grundgerüst nicht so vorhanden ist, also wie sollst du denn dann auch international konkurrenzfähig sein, wenn auch alle Spielerinnen, also sie ist ja ein bisschen die Ausnahme, dass sie in der Bundesliga ist, Alex Wilke, aber wie soll das funktionieren, wenn die anderen guten Spielerinnen alle ins Ausland gehen müssen? Ja. Also so der
Frieda.
Genau, ja. Frieda Bühner, ja, ja. Beste Spielerin oder der Bundesliga beste deutsche Spielerin, boom, Spanien. Ja, und dann geht da ja dieser ganze Rattenschwanz los an, wo ist die, also die ist ja dann quasi unsichtbar, weil, also wenn schon der deutsche Basketball in Deutschland nicht gezeigt wird, dann brauchst du nicht glauben, dass die spanische Liga da irgendwie Reichweite hat. Und wie soll das dann denn wieder junge Mädels davon überzeugen, junge Mädchen, junge Kinder einfach zum Basketball zu kommen, ja. wenn die Faces, die du hast, ja, ja. Genau, wenn die einfach weggehen müssen, weil sie sonst ihren Lebensunterhalt nicht finanzieren können. Ja. Das ist ja wohl, das ist doch hochgradig peinlich einfach. Und extrem traurig. Und im Fall von Alex Wilke, das ist ja auch Teil eben, ist es ja auch die Realität, dass du nicht Vollzeit-Basketballerin bist.
Stimmt, also, die ist Lehrerin, ja.
Genau, also es wird ja gesagt, die DBBL ist keine Profiliga. Mhm. So, was geht ab? Also, das ist doch, ja, also da, wie gesagt, große Empfehlung, aber da muss so viel passieren. Also da könnten wir jetzt, glaube ich, 2 Stunden drüber reden und uns Sachen überlegen, die helfen würden, aber es ist einfach, das ist crazy.
Ja.
Crazy.
Themawechsel, und zwar bin ich ja diese Woche dran mit dem All-Ball-Rant.
Yes.
Und du hast ja letzte Woche schon den Startschuss gegeben, dich über Sachen aufzuregen, die nichts mit Basketball zu tun haben. Ich habe das Off-Ball-Rant, All-Ball-Off-Ball-Rant ja. genannt. Da möchte ich in die gleiche Kerbe schlagen jetzt, weil mir immer wieder Sachen auffallen im Alltag. Wie zum Beispiel im Supermarkt, ja, an der Kasse. Es gibt 4 Kassen, eine davon ist besetzt, Schlange ist ewig lang, alle sind genervt.
Oh, jetzt kommt was mich, jetzt bin ich gespannt, sorry.
Ich versuche das Ganze so schnell wie möglich immer abzuwickeln. Ich tue die Sachen aufs Band in der Reihenfolge, wie ich sie einpacken werde. Ja, also die schweren Sachen zuerst und dann die leichteren Sachen, die
mit Köpfchen.
Genau, wo ich nicht will, dass sie zerdrückt werden. Mhm. Ich versuche das mit Köpfchen zu machen. Du hast aber immer wieder so Experten, die direkt vor dir sind, die ihre Sachen praktisch im Abstand von 30 Zentimetern aufs Band legen und dass sie dann praktisch für ihre 4, 5 Sachen fast einen halben Meter oder einen Meter Band brauchen, so dass du die Sachen erst hinlegen kannst, wenn die praktisch schon durch sind. Ja, das ist das eine Ding, was mich so komplett nervt. Dann sind das so Leute, die telefonieren währenddessen oder sind die ganze Zeit am Handy und checken gar nicht, wann sie dran sind. Das heißt, die stehen immer praktisch am Ende von ihren eigenen Sachen, die am Band sind. Nicht am Anfang, sondern am Ende. So, dass du praktisch gar nicht deine eigenen Sachen hinlegen kannst.
Ja.
Das sind so die Experten. Und dann gibt es Leute, die glauben, sie müssten dann die ganze Zeit neben ihren Sachen an dem Band nebenher laufen. Als ob, mhm. als ob da irgendwie eine
ja, nicht, dass du es klaust.
Nicht, dass ich es klaue, genau. Ne, als müsste es irgendwie eine Zuordnung geben, so dass die Leute wissen, hey, das sind meine Sachen, die jetzt direkt neben mir sind. Weil es ist eigentlich schon 2 Meter Platz vor dir, aber nein, du läufst genau neben deinen Sachen. Das kann ich auch schon gar nicht leiden. Dann gibt es Leute, die ziehen ihr Portemonnaie erst aus der Tasche oder aus ihrer, oder suchen erst nach ihrem Portemonnaie, wenn ihnen der Betrag von der Kassiererin gesagt wird. Als wäre es eine krasse Überraschung, dass sie zahlen müssen. Ja, so, ja, das ist 15,34 Euro. Ja. Und dann suchen sie in ihrer Tasche nach ihrem Portemonnaie. Brauchen ewig, um das Portemonnaie zu finden. Ja, ja. Und du stehst da und wartest halt, dass die Type verschwindet. Dann zahlen die endlich und lassen sich dann ewig Zeit dabei, die Sachen in ihre Tasche zu räumen. So, und das ist das Schlimmste, so dass deine Sachen sich mit ihren Sachen vermischen am Ende des Bandes.
Jawohl.
Und die so ganz langsam die Sachen und so. Und du kannst auch nicht anfangen, deine Sachen zu räumen, weil die halt noch den Platz besetzen. Und dann stehst du da und wartest. Und dann und jetzt kommt das Schlimmste von allem. Du bist dann für die nächste Person die Person, über die du dich aufgeregt hast, weil du dann nämlich erst die Sachen zusammenräumen kannst, wenn die andere Person verschwunden ist, und dann fangen schon an die Sachen von der Person, die hinter dir ist, die kommen dann schon in deine Sachen rein, und dann bist du praktisch der gehasst wird von der nächsten Person. Wegen dieser einen Person, die, keine Ahnung.
Also wenn der Kreislauf mal im Gang ist, dann bist du trapped.
Ja. Und ich spreche nicht von irgendwie der Oma mit Krückstock oder irgendwie älteren Menschen oder so. Ich rede so von jungen Menschen, die mit ihrem Homie einkaufen gehen, die sich die ganze Zeit unterhalten, die ganze Zeit am Telefon sind, die Musik hören und keine Ahnung, komplett abgelenkt sind und dann absolut nicht checken, was um sie herum passiert und sich Zeit lassen, als wären sie alleine an der Kasse. Das nervt mich so unglaublich. Die würde ich am liebsten alle in Alcatraz schicken. Ich hab's gesagt. Ich nehme nichts zurück. Die müssen einfach. Ah, wie mich das aufregt. Das, okay, ja. Wir sind in Sachen Pet Peeves unterwegs. Das sind so Kleinigkeiten, die mich komplett im Alltag nerven. Da kann ich noch so gute Laune im Supermarkt haben.
Ja.
Wenn so eine Type vor mir steht und ich bin dann unter Stress, weil die einfach nicht ihre 4 Sachen in die Tüte räumen kann, dann ist der Tag für mich schon erlaufen.
Okay, also kann ich verstehen tatsächlich oder nachvollziehen, also nicht in dem Ausmaß vielleicht, weil ich bin auch jemand, ich habe dann auch gelernt, ruhig zu bleiben und auch, also was heißt gelernt, ruhig zu bleiben, also ich hatte bisher noch keinen
Aggressionsproblem. Ich bin auch noch nie ausgerastet. Aber, okay.
Nee, aber ich so in so Situationen denke ich mir, ja, was soll's, man, dann ist es halt so, ich habe jetzt nicht den Stress, dass ich irgendwo jetzt sofort sein muss, aber die Gesamtsituation Kasse im Supermarkt bringt schon so ihre Eigenheiten mit und auch viel Potenzial, sich aufzuregen. Und du hast was, aber ich dachte jetzt, es kommt ein bisschen was anderes, weil da gibt es nämlich auch was, das ich da noch hinzufügen würde. Für mich das Schlimmste, weil sich da dann, weil das auch irgendwie schlechte Charakterzüge voraussetzt, ist dieses typische, keine Ahnung, du siehst, ich gehe immer zum Beispiel bei uns gegenüber, gibt's nur Edeka und Netto zu Fuß. Alles andere müsste ich irgendwie mit dem Bus hinfahren oder so. Also gehe ich halt einfach meistens zu Netto, weil es da günstiger ist. Aber der Netto ist jetzt nicht der geilste, attraktivste Supermarkt. Sind ein bisschen so verballerte Mitarbeiter. Manchmal, keine Ahnung, die sind dann irgendwie. Und wenn ich aber sehe, es sind halt 2 oder 3 Mitarbeiter im ganzen Laden verteilt, dann können die nicht alle nur an der Kasse hocken, weil da stehen Paletten, die eingeräumt werden und keine Ahnung was. So, und dann sitzt halt die eine an der Kasse und dann hasse ich diese Kunden, die sich dann an die Kasse stellen und sie sind der 5. in der Schlange und genau bei dem Schritt, als sie ankommen, sagen sie gleich so, 2. Kasse bitte.
Ah, ja, die von sich aus sagen, 2. Kasse bitte.
Machen Sie mal eine 2. Kasse auf. Entschuldigung, können Sie jetzt bitte mal eine 2. Kasse aufmachen? Das ist die eine Ausprägung, dieser 2. Kasse, weil dieser Moment 2. Kasse ist wirklich, der hat Riesenpotenzial. Das eine sind diese Arschgeigen, die super busy sind und unbedingt jetzt so, also wirklich, die nicht eine Sekunde warten, bevor sie die 2. Kasse fordern. Und noch schlimmer ist es aber, wenn du dich anstellst und dann, keine Ahnung, stehen meinetwegen 6, 7 Leute in der Reihe, Und dann wird eine zweite Kasse aufgemacht.
Die dann dahin stürmen.
Und der siebte ist im zündet den Turbo ja, und ja. ballert mit seinem Wagen am besten, dass er dir noch gegen Ellbogen fährt oder so. Ja. Und sorry, aber ich sehe das so, die Leute, die vor mir stehen, dürfen vor mir an die zweite Kasse, wenn sie das wollen.
Mhm. Ja.
Ich finde das ein absolutes Unding. Und
du
deswegen
kannst nicht
sage
von hinten,
da,
ja, ja, ich weiß,
genau,
was du meinst,
da,
ja.
Deswegen sage ich, das ist charakterlich auch einfach schwach. Ja. So. Und dieser Egoismus, das regt mich massiv auf.
Ja.
Also das ist so, da denke ich mir immer, was musst du für ein Idiot sein, dass du da jetzt irgendwie einen auf Überholspur machst und da von hinten angerauscht kommst. Und keine Ahnung, ich bin ja auch jemand, wenn ich 10 Sachen habe und hinter mir hat einer eine Flasche Wasser, ja dann geh bitte vor, mhm. so, weißt. Und deswegen kann ich einfach nicht verstehen, wie du dann da die zweite Kasse, dieser Augenblick, die zweite Kasse wird geöffnet und bing, löst es in dir, keine Ahnung was, wirst du zum Hulk und ballerst da durch alle durch.
Es gibt auch so Experten, die, wenn die Schlange voll ist und es ist nur eine Kasse, die stellen sich schon an die zweite Kasse und sagen der zweiten Kasse aus, können Sie bitte die zweite Kasse aufmachen.
Ja, Alter.
Und haben ihre Sachen schon auf dem Band von der zweiten Kasse.
Alter.
Das wäre so geil,
das ist einfach,
sagen,
das macht man nicht, Alter. Ja. Wir sind hier in einer, also wir leben hier doch gemeinsam, so. Also es ist so, verstehe ich nicht. Also das ist so, das sind Sachen, das sind echt Kleinigkeiten,
ja.
aber da kann ich mich auch richtig krass aufregen. Also vor allem dieses zweite Kasse-Ding, da kriege ich einen Vogel, weil da gibt es einfach so viele Menschen, die da einfach Arschlöcher sind. Und warum? Und du machst dann so eine kleine Mini-Situation, machst du zu was, wo sich ein anderer den ganzen Tag dann drüber aufregt und sich selber über sich ärgert, dass er nichts gesagt hat zu dir und so weiter. Nur weil du einfach ein Depp bist.
Ja.
So. Ja. Deswegen hast du an sich ein gutes Thema aufgemacht, weil ich glaube, das können viele Leute nachvollziehen. Der Moment an der Supermarktkasse.
Wir haben noch ein paar Minuten. Wollen wir kurz über Roger Rashburn erzählen, weil ich glaube, das Thema hatten wir noch nie.
Oh, okay, ja, ja. Da muss ich mich kurz sortieren, wie genau das nochmal abgelaufen ist. Ja, ich glaube, ich habe so einigermaßen.
Ja, also Hersteller und wir haben Material bekommen. Und
ja, genau.
Okay,
genau.
Ja. Wir erzählen jetzt eine Story über einen Spieler, der Roger Rashburn heißt.
Ist eine krasse Legende.
Ist eine krasse Legende. Ist anscheinend, weiß ich nicht, wie viele Rekorde aufgestellt. Jeder müsste den kennen. Phil und ich haben noch nie von dem gehört, aber anscheinend hätten wir das tun müssen. Und Phil, bitte.
Ja, also ich finde es auch schön, Roger Rashburn, das hat so einen Comic-Touch. Also es
so wie Roger Rabbit.
Geht runter wie Öl. Ja, und es war eben so, dass wir, es war ein Event, zu dem wir ausnahmsweise nicht eingeladen waren. Es war, glaube ich, so rein für Influencer oder so. Und es wurde quasi, ohne das mit uns vorab zu besprechen, in unserem Namen auch ein Influencer da hingeschickt. Und der hat dann für uns Interviewfragen stellen dürfen. Und es war eben so, wir wussten ja gar nichts von dem Ding und bekommen dann eben von, also wir können die Brand ja ruhig sagen, von Nike Material geschickt im Nachgang. Hey, da war ein Event für Influencer und wir haben uns gedacht, der und der aus England, also ich glaube, es war ein Engländer, der ist so ein bisschen in eurem Namen da und dann hatte der so Interview und hier ist das Transkript und noch so ein bisschen, ich weiß nicht, ob wir noch dann irgendwelche, also wir hatten kein Foto vom Interview, deswegen, also es war auch nicht drin gestanden, wen er interviewt hat, sondern nur, dass er jemanden interviewt hat. Genau. Ah, wie war das? Nee, er hat auch nicht ihn interviewt. Er hat nicht Roger Rashburn interviewt, sondern ich glaube,
er hat über Roger Rashburn gesprochen oder so.
Genau,
oder?
Die interviewte Person, so war's. Dieser Influencer wurde für uns befragt zu Jugend, was ist heute cool, irgendwie sowas war es und NBA und so. Ja, genau sowas. Also er hat nicht die Legende Roger Rashburn leibhaftig interviewt, sondern über ihn gesprochen. Und wir bekommen das zugeschickt und sitzen da und denken so, okay, Roger Rashburn,
Und dann stand irgendwas mit Dynamik und spektakulär.
Ja, und jetzt schon zukünftiger Hall of Fame.
Genau, so. Da kommt man in die Hall of Fame und jetzt ist er dann der und hat Rekorde gebrochen und spielt so krass und athletisch und Ding.
In der NBA.
In der NBA, genau.
Und wir, und
wir, es gibt niemanden, der Roger heißt. Rashburn, Jamal Mashburn, das kann aber auch nicht sein, weil das ist ja schon ewig her. Über wen redet dieser Typ? Und dann war, und der Kerl, ich glaube, das war so ein, es war, er selber war irgendwie so 19, 20, irgendwie so, also ein junger Mensch. Und dann war so, okay, er muss offensichtlich von jemandem reden, der bei jungen Menschen ankommt. Er spielt spektakulär. Roger Rashburn,
So haben wir angefangen. Mit,
genau so kam das dann.
Roger. Wir haben versucht, ein Geräusch zu machen, was so klingt wie Roger Rashburn.
Genau, ja, weil, und es gibt ja also LL, Roger Rashburn, Rashawn Rondo. Und
das hat
gar keinen Sinn und der beschreibt ihn irgendwie ganz. Ja, und dann, ey, also so smart muss der erstmal sein. Und ich weiß nicht, ob es jetzt rüberkommt, aber du kannst ja jetzt an den Ziffern und wir saßen da und ich auch so, Roger Rashburn.
Ja, also, dann haben wir versucht, so Kommentatoren, so, genau. Der so Roger Rashburn for three.
Roger Rashburn to the hole. Und dann, oh mein Gott, wir haben's. Russell Westbrook. Er hat über Russell Westbrook geredet. Rekorde, Triple Doubles, das sind die Rekorde, von denen er spricht. Spektakulär, athletisch. Es muss Russell Westbrook sein. Und dann hat, ich weiß nicht, wie das, also.
Hat keiner gegengelesen von denen.
Es hat niemand gegengelesen, aber wer hat auch dieses Transkript angefertigt? Also es muss ja auch jemand gewesen sein, der so gar keine Ahnung
gehabt
hat.
Das war vor AI. Also es kann kein AI-Transkript gewesen sein.
Ja, und AI macht auch Fehler, deswegen, dann hätten wir es ja wenigstens irgendwie erklären können. Also wenn wir so eine Podcast-Episode hier transkribieren lassen, dann kommt da auch manchmal wilde Namen raus. Aber aus Russell Westbrook, Roger Rashburn zu machen. Also immerhin hast du Brook und Burn, ja, okay. Aber das war, ich weiß nicht, wie lange wir gebraucht haben.
Das war Sherlock Holmes Arbeit.
Aber das war wirklich, da hätten wir danach direkt unser Detektivbüro aufmachen können, weil das war, wow. Das war eine absolute Meisterleistung von uns, muss ich uns beide gerade nochmal loben.
Kein anderer dahin gekommen.
Aber das war so Roger Rashburn. Und also wirklich dieser Moment, wo du diesen Namen liest, das war dann wie, und dadurch, dass wir eben den Kontext nicht gekannt haben, in wo das überhaupt stattfand, was das war, hat man ja am Anfang überhaupt nicht gecheckt. Also es hätte ja irgendjemand sein können, den es gibt, aber dann durch dieses, ach nee, der soll angeblich in der NBA spielen.
NBA-Rekorde und wir kennen Roger Rashburn nicht, unmöglich.
Irgendwas kann nicht sein. Also deswegen Insider zwischen uns beiden jetzt nicht mehr, jetzt wisst es ihr auch. Ich glaube, Sophia war damals auch involviert, die haben wir ja vorhin schon genannt. Also dieser Insider, der wird für ewig weiterleben bei uns. Der fiktive Spieler Roger Rashburn.
Ja. Immer wenn wir irgendwie,
eine absolute Legende.
Irgendwie einen Inside-Joke machen wollen und dann so, ja, vielleicht kommt Roger Rashburn auch oder so. Dann
ja, es ist quasi das alter Ego, so wie State Farm Cliff oder was bei Chris Paul ist Roger Rashburn das alter Ego von Russell Westbrook.
Yes.
Unfassbar.
Ja, damit sind wir zum Ende der Episode angekommen. Das war's für diese Episode. Vielen Dank fürs Einschalten, Zuhören und Zuschauen. Bitte liked, abonniert und kommentiert. Wie immer sind wir absolut dankbar dafür. Und ja, wir hören uns und sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin sind wir raus. Ciao.
Mit einem Banger diesmal. Peace.
And now, ladies and gentlemen, the original.
Reloaded.